Paul Reinle hat der Bibelarbeit drei Verse aus dem Epheserbrief vorangestellt, Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir uns heute Abend versammeln dürfen, um auf dich zu hören, auf dein Wort zu hören. Ich möchte dir danken, dass wir als deine Kinder errettet sein dürfen, aus Gnade, ganz unverdient, weil du aus Liebe zu uns, Herr Jesus, als Mensch auf die Erde gekommen bist, gestorben bist, auferstanden bist und lebst, den Weg zum Vaterhaus freigemacht hast. Danke für deine große Liebe zu uns und für die Gnade, in die du uns jeden Tag neu hineinstellst. Danke, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen müssen, sondern dass du uns bedingungslos liebst. Und lass uns auch diese Liebe weitergeben, da wo du uns hinstellst. Danke, dass du uns mit den Aufgaben, mit der Berufung zum Dienst auch die Vollmacht und die Befähigung, die Gabe dazu gegeben hast. Danke, dass wir das in deinem Wort immer wieder lesen dürfen, die Beispiele uns vor Augen geführt werden und auch heute Abend von Alois Hennehöfer das hören dürfen, wie du Menschen gebrauchst. Danke, dass du einen Plan hast mit einer ganzen Schöpfung und Welt, dass du alle Fäden in der Hand hältst und dass du mit diesem Plan zum Ziel kommst. Und danke, dass du uns dazu gebrauchen willst. So lass uns auch heute Abend das Zeugnis groß werden. Lass es uns verinnerlichen und zeig uns, wo du uns gebrauchen willst und gebrauchen kannst. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist. Schenke Paul Reinle Freudigkeit und Vollmacht, uns dein Wort nahezubringen. Hab Dank dafür. Amen.
Ich will einseitig sein, ganz einseitig, ganz auf der Seite Jesu. Ich will schreien vom Südpol bis zum Nordpol. Ein Schrei für Jesus. Wissen Sie, von wem dieser Ausspruch stammt? Von Ludwig Hofacker. Ludwig Hofacker, 1798 bis 1828, 30 Jahre alt. Um den geht es heute nicht. Ich erwähne nur, weil das war der Erweckungsprediger auf der anderen Seite, auf der württembergischen Seite. Und das kommt vielleicht das nächste Mal dran. Da haben wir gestern die Bücher bestellt. Am Anfang möchte ich Ihnen einige Bücher vorstellen. Die habe ich alle aus dem Antiquariat erworben. Und zwar das erste sehen Sie schon hier an der Wand. Aus dem Leben des Dr. Alois Hennehöfer, Weiland, römischen Priesters, späteren evangelischen Pfarrers zu Spöck und Stafford. Da habe ich also sehr viel rausgenommen, auch die Sprache meistens belassen. Deswegen werden Sie sich wundern, wenn Sie diese Formulierungen hören heute Abend. Dann eine kleinere Ausgabe davon, ein Auszug. Dieses kleine Büchlein hat Hennehöfer geschrieben auf Wunsch einiger. Dr. Alois Hennehöfer, ein süddeutsches Pfarroriginal von Emil Frommel. Und das dritte von Werner Hauser, Pfarrer Werner Hauser, der ja hier noch in Langensteinbach im Kurfürstenbad lebt, mit 98 Jahren dort noch einen Dienst tut. Dieses Buch Alois Hennehöfer, Erweckung und Erneuerung der Kirche. Also sehr feines Büchlein. Die habe ich alle gelesen und das letzte habe ich noch nicht gelesen. Der Heilsweg, Predigten von Alois Hennehöfer. Sonntagmorgens, Scharen von Menschen ziehen nach Spöck in die Kirche, Landvolk und Stadtvolk, zu Fuß auf Leiterwagen und Kutschen. Unterwegs treffen sich die Züge der Leute und dann ruft einer, Spöck zu? Und die Antwort, ja, zum Hennehöfer. Und vor der Kirche stand's beim Zweitläuten schon ganz schwarz, voll von Leuten. Wir fragen uns heute, wo die Kirchen oft leer sind oder verkauft wurden, Was gab es damals in der Kirche zu sehen? Und die Antwort: Nichts als einen unansehnlichen Mann. Also hier ist er viel hübscher, wie er wirklich war, wahrscheinlich. Mit kahlem Kopf, gesenktem Haupt, mit vielen Runzeln im Gesicht, unscheinbar, genauso unscheinbar wie seine beiden Kirchen damals in Speck und Stafford. Nur eines hat die Leute angezogen und fasziniert: seine Predigt. Und viele kehrten verändert, gläubig nach Hause zurück. Wir können es nicht fassen, aber hören wir einmal hinein, was der Hennhöfer den Leuten damals predigte. Original Hennhöfer. Manchmal von der Sprache her etwas angepasst, in Dialekt, und er hat den Dialekt gepredigt. Wie der Hennhöfer also gepredigt hat: Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Leute, denkt euch mal ein Bild, erschönt mal das Bild, ein Bild von Jesus. Das Bild haben ursprünglich die Evangelisten gemalt, der Matthäus, der Markus, der Lukas, der Johannes und all die anderen Apostel. Und was sieht man auf dem Bild? Da sieht man Jesus. Jesus mit einem freundlichen und liebenswürdigen Gesicht. Und es wäre auch heute noch genauso. Wer Christus malen will, der kann ihn nicht anders malen als so. Mit einem freundlichen Gesicht. Seine Menschwerdung, sein Leben, sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt, sein Sitzen zur Rechten Gottes. Ja, das ganze Werk der Erlösung ist doch nichts anderes als Liebe zu uns. So war das Gemälde am Anfang. Die Predigt geht weiter, aber ich breche da ab. Das hat mir Pfarrer Walch besorgt. Der war Pfarrer von 2007 ab in Spöck. Seine Tochter war hier Haustochter, die Marie. Gott will durch mein Leben eine Spur hinterlassen. Der badische Erwägungsprediger Alois Hennhöfer zeigt uns, wie das geht. Ein Lebensbild von Alois Hennhöfer. Ein Mann, den Gott gebraucht hat. Mehr als biografische Daten heute Abend. Am 11. Juli 1789 wurde Alois Hennhöfer in Völkersbach als viertes Kind geboren. Die Mutter war damals 36 Jahre alt. Das Dorf war mit der Vertreibung der Evangelischen durch die Jesuiten ein rein katholischer Ort geworden. Die Eltern von Alois waren der Bauer Hans-Martin Hennhöfer und seine Frau Theresia, geborene Axmann. Sie waren nach Salomos Bitte nicht reich, aber auch nicht arm, wie Hennhöfer dies selbst in seinem kurzen Lebensabriss formuliert hat. Über den Vater ist nur berichtet, dass er ein schlichter, gottesfürchtiger Mann war, in religiösen Dingen allem übertriebenen Wesen abhold. Dagegen war die Mutter ein tiefes religiöses Gemüt, eine gut katholische, gläubige Seele. In ihrer Jugend war das Dorfmädchen durch eine Mission der Jesuiten mächtig innerlich bewegt worden. Ihre Andacht und Eifer, ihre guten Antworten fielen den Vätern der Gesellschaft auf, so dass sie ihr den Namen der Königin gaben. Hans-Martin Hennhöfer und seine Frau Theresia haben am 15. Mai 1775 geheiratet. Und dann heißt es hier, ich sage es nochmal immer in dieser Sprache, manches habe ich übersetzt, aber vieles habe ich stehen lassen. Ihren geistlichen Sinn nahm sie aber auch hinüber in die Ehe. Sie ging nicht nur jeden Tag zur Messe, sondern vor allem hätte sie gerne einen geistlichen Sohn gehabt. Sie hatten damals schon drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen. Auf die machte der Vater seinen Einfluss geltend. Und dann heißt es weiter von der Mutter: Als sie der Herr dann wiederum mit einem Kind segnete, das ein gut Teil jünger war als die anderen, gelobte sie ihn dem Herrn vor der Geburt. Von Mutterleib an sagte darum der Sohn: Wurde ich von meiner Mutter dem geistlichen Stand gewidmet. Wo haben wir da ein biblisches Beispiel? Im Alten Testament. Das weiß jeder von Ihnen, fast jeder. Samuel, ja. Hannah, die, mit Samuel. Sobald der Kleine herangewachsen war, nahm sie ihn täglich mit zur Messe. Während sie in der Bank kniete, diente ja Alois im Chorhemdchen am Altar dem Priester. Wollte er das eine oder andere Mal nicht mit, so schaute sie übel darein und er bekam von ihrer sonderlichen Liebe nichts zu spüren. Jeden Freitag ging's über die Waldhöhe nach Moosbrunn, das liegt also oberhalb von Völgersbach, mehrmals auch nach dem 50 Stunden weit entfernten Waldön, also zu Fuß. Wurde es auch dem Vater Hans-Martin Hennöfer manchmal des Guten zu viel, sagte er einmal verdrießlich: Willst du nicht auch noch nach Jerusalem? Sie war auch Hauspriesterin daheim, jeden Sonntagabend. Oft auch samstags wurde kniend der Rosenkranz gebetet. Und als er fertig war, da wusste meine Mutter noch viele Heilige, deren Namen noch ein Ave Maria zugeschickt wurde, dass es oft nicht enden wollte. Sie war eine fromme Beterin, rühmt ihr Sohn. Und das ist etwas Großes, was man von einer Mutter sagen kann. Das haben wir, ich habe noch zwei Brüder, auch erlebt. Unsere Mutter hat für uns gebetet. Der Vater Hennöfer war schon früh am 7. September 1823 heimgegangen. Die Mutter ist dann später zu Alois nach Graben gezogen und mit ihm dann nach Spück. Alois Hennöfer hatte ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter und ist zeitlebens mit rührender Liebe an ihr gehangen. Schule, Gymnasium, Studium und Priesterweihe. Jetzt wird es interessant. Mit 13 Jahren kam Alois nach Hastatt in die Schule der Piaristen, eine Klostergemeinschaft für Schulunterricht. Vom November 1811 bis zum Examen im September 1814 studierte er in Freiburg katholische Theologie. Für sein äußeres Durchkommen hatte Gott gesorgt. Er hat also als Hauslehrer einen Job gehabt bei einem Hofrat, um dessen Sohn zu unterrichten. Und außerdem hat er noch ein Stipendium gekriegt von 150 Gulden. Für sein inneres Leben scheint er in seiner Studienzeit kaum Anregung bekommen zu haben. Rückblickend sagt er, sein Kopf sei damals mit Kenntnissen ausgefüllt worden, aber das Herz sei leer ausgegangen. Nahrung für seinen inneren Menschen fand er in jener Zeit in den Schriften von Johannes Tauler und Thomas von Kempen. Das sind die Mystiker. Nach Abschluss des Studiums kam er in das Priesterseminar nach Meersburg mit dem Zeugnis, er habe seine theologischen Studien mit gutem, meist vorzüglichem Erfolg absolviert. Jetzt der Tagesablauf, das wäre für manchen unserer Studenten interessant und vor allem auch für uns eine Herausforderung. Der Tagesablauf im Seminar begann morgens, wann? Was denkt ihr? Nee. 5 Uhr. 5 Uhr mit dem Aufstehen, 5.15 Uhr Morgengebet, 5.30 Uhr Meditation, 6.30 Uhr Messe. Das letzte war abends, 20 Uhr Schriftlesung, 20.30 Uhr Nachtgebet und 21 Uhr Bettruhe. Das war heftig. Ne? Hennöfers sehnlichster Wunsch war, die Gemeinde zu heben und sie wieder in einen besseren Ruf zu bringen. Jetzt habe ich was ausgelesen. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ja. Der Tagesablauf war das. Und dann kam die nächste Station. Das war Hofmeister auf Schloss Steinig. Weiß jemand, wo Schloss Steinig ist? Da waren unsere Jungschaler von der Kirche zur Jungschar-Freizeit. Das war vielleicht vor 15 Jahren. Freiherr Julius von Gemmingen auf Schloss Steinig bei Mühlhausen an der Würm suchte einen neuen Hofmeister und Hauslehrer für seine Kinderschar. Er hat also 4 Söhne gehabt und 5 Töchter, wenn ich das jetzt richtig hier durchgezählt habe. Der Freiherr war ein edler, liebenswürdiger Mann, ein frommer Katholik. Das kam in diesem Buch wunderbar raus. Seine Ehefrau Marianne von Gemmingen hatte schon bevor Hennefer ins Haus kam, Verbindung mit pietistischen Kreisen im Württembergischen. So traf der junge Hauslehrer auf Schloss Steinig ein für echte Frömmigkeit aufgeschlossenes Ehepaar an. Im Schlosse bin ich wohl aufgenommen und finde, was ich so nötig habe. Erbauung. Steinig ist mir gleichsam Heimat und Geburtsort. Und ich habe Ursache, es dafür anzusehen. Also 4 Söhne und 5 Töchter hat er da unterrichtet. Es entstand eine bleibende, herzliche Verbundenheit mit den Eltern und den Kindern. Julius von Gemmingen wurde für Alois Hennefer in den bevorstehenden Auseinandersetzungen ein treuer Freund und Seelsorger in Zeiten der Anfechtung. Der Freiherr und seine Frau begleiteten Hennefer in all seinen Kämpfen bis an ihr Lebensende. Neben dem Unterricht hatte Hennefer auch die Aufgabe, die Gottesdienste in der Schlosskapelle zu halten, außerdem in Neuhausen auszuhelfen. Rückblickend schrieb er, hier lebte ich zufrieden und glücklich. Mühlhausen, Durchbruch zum evangelischen Heilsweg. Priester in Mühlhausen, Julius von Gemmingen, sorgte als sein Patronatslehrer dafür, dass sein Hauslehrer die nur 3 Kilometer von Schloss Steinig entfernte Pfarrei Mühlhausen übertragen bekam. Im März 1818 zog er dorthin um. Mühlhausen war verarmt und eine der verdorbensten Gemeinden. Die Hungersnot von 1817 schädigte sie noch mehr, dass es unter solchen Verhältnissen Leute gab, die der Versuchung des Stehlens, des Schmuggelns über die nahe württembergische Grenze, des Jagd- und Holzfrevels nicht widerstehen konnten, ist zu begreifen. Und Hennefers sehnlichster Wunsch war, die Gemeinde zu heben und sie wieder in einen besseren Ruf zu bringen. Hennefer hatte eine klare Dreiteilung oder Entwicklung seiner Predigttätigkeit. Erstens die Moralpredigt. Über seine damalige Wirksamkeit schreibt er, in der Kirche predigte ich Moral über Moral und immer einen Sonntag strenger als den anderen. Ich dachte, wenn ich die Leute fleißig und ernstlich an ihre Pflichten erinnere, so werde es schon besser werden. Aber selbst die ernstesten und strengsten Moralpredigten wollten nach und nach keine Wirksamkeit mehr tun. Seine Predigten verscheuchten die Sünden aus der Öffentlichkeit in die geheimen Schlupfwinkel. Aber die Leute besserten sich nicht. Ja, schließlich gewöhnten sich die Mühlhausener an die strenge Predigt und lebten das alte Leben weiter. Das Zweite, von der Moralpredigt zur Bußpredigt. Durch die Begegnung mit dem jungen Priester Johann Baptist Fink erkannte Hennefer die Notwendigkeit, selbst ganz anders anzufangen. Er konnte nicht weiter sprechen wie bisher, weil er zum ersten Mal das Wort Gottes in seiner richtenden Schärfe selbst erlebt hatte. Ginge es bisher in den Moralpredigten um einzelne Taten, so ging es jetzt in den Gesetzes- oder Bußpredigen um das Herz der Gemeindeglieder. Letztes Predigtziel war nicht mehr die Besserung, sondern die Rettung der Zuhörer. Erstmals merkte Hennefer etwas vom Wirken des Heiligen Geistes durch seine Predigten. Er ließ sich nicht unbezeugt an manchen Menschenherzen. Es kam zu einem Erwachen, zu einem Suchen, allerdings noch nicht zum Finden dessen, was für ihre Seligkeit notwendig war. Und dann die dritte Stufe, von der Bußpredigt zur Gnadenpredigt. Viele fragten sich, was sie tun sollten, um selig zu werden. Bald verbreitete sich der Ruf von dem mächtigen Bußprediger in der Umgebung. Katholiken und Evangelische strömten am Sonntag von allen Seiten, besonders aus dem nahen Württemberg, nach dem armen, jetzt so reichen Mühlhausen. Aber die tieferen Kenner der Wahrheit fühlten Hennefer bald ab, dass ihm noch das springende Pünktlein der Schrift, das mit dem Blut Christi bedeckte Kreuz Christi, fehle. Sie gaben ihm daher ein in dieser Hinsicht treffliches Büchlein. Christus für uns und in uns von Martin Buß, dem bekannten katholischen Geistlichen. Dadurch wurde Hennefer weitergeführt und mehr zum Evangelium gebracht, wie er selbst sagte. Der evangelische Geist wehte jetzt durch alle seine Predigten. Er sagt selber davon in seinem hinterlassenen Lebensabriss: Von jetzt an predigte ich mit ebenso viel Eifer das Wort von der Versöhnung und der freien Gnade Gottes. Jesus recht verherrlichen, das war sein Thema. Hennefer selbst bekennt von sich: Ich war ganz auf mich gestellt und musste meine Hilfe allein im Wort Gottes und Gebet suchen. Und mein Gebet und Seufzen wurde erhört. Wie viel hat Gottes Gnade im Stillen an meinem Herzen getan? Gottes Wort wurde mir lebendig. Wie ein zweischneidiges Schwert, das Mark und Bein durchdrang. Von Sonntag zu Sonntag wurde ich mehr zum Leben geführt. Ein neuer Eifer, ganz neu anzufangen und ganz anders zu werden, belebte mein Inneres. Mit viel Eifer und Segen predigte ich nun Gottes Wort. Meine Predigten wurden ganz anders. Statt Moral wurden es Bußpredigten. Von jetzt an predigte ich mit ebenso viel Eifer das Wort von der Versöhnung und der freien Gnade Gottes in Christus. Diese Predigten blieben nicht ungesegnet in der Gemeinde, denn viele Leute wachten auf und fragten mit Ernst, was sie tun sollten, um selig zu werden. Die Erweckung beginnt. Von allen Seiten, immer noch in Mühlhausen, kamen katholische und evangelische Zuhörer. Ein ganz neues Leben erwachte in Mühlhausen und in der ganzen Umgebung. Es war die fröhlichste Zeit meines Christen, ja meines ganzen Erdenlebens. Hätte ich jene erste Liebe wieder. Nicht lange, aber blieben wir ohne Anfechtung. Kennen Sie das auch? Die Zeiten der ersten Liebe, wo Sie zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind. Und wie es heute vielleicht aussieht, wo diese Liebe erkaltet ist. Was bewirkten Hennefers Predigten? Manche Haushaltungen wurden, die in jahrelangem Unfrieden gelebt hatten, wurden friedlich. Also jetzt kommen ein paar gewaltige Dinge, die fast unglaublich scheinen, aber doch so waren. Feindschaften hörten auf. Morgens entstandene Entzweiungen waren am Abend geschlichtet. Ehestreitigkeiten, deren anfangs nicht wenige gab, verschwanden vom Stehlen, dessen man die Gemeinde so sehr beschuldigte, hörte man nichts mehr. Selbst mancher Hausstand wurde gehoben durch den Frieden, den Gottes Wort ihm gab. In der ganzen Zeit meines Aufenthalts kam kein Eid und kein Prozess mehr vor, berichtet Hennefer. Übrigens, Paulus sagt in 1. Korinther 6, das ist nichts für Gläubige. Gläubige prozessieren nicht untereinander, nur Zwischenbemerkung. Der Zudrang zu der Kirche war nah und fern. Die Leute gingen oft 10 bis 12 Stunden weit durch die ganze Nacht, um früh in der Kirche sein zu können. Sie wollten diesen schlichten, jungen Priester hören, der so gewaltig Glaube, Gnade und Rechtfertigung predigte. Mancher ist aus Neugierde nach Mühlhausen gekommen, wie jener württembergische Stadtschultheiß, dessen Glauben unter Null heruntergesunken war. Er schloss sich einem Zug an, der sich nach Mühlhausen bewegte, beteuerte aber unterwegs: Mich kriegt er gewiss nicht. Und gerade dieser Mann wurde schon in der ersten Predigt so ergriffen, dass er fast jeden Sonntag den weiten Weg nach Mühlhausen machte, wo Jesus allen so herzeindringlich gezeigt wurde. So herzeindringlich. Evangelische kamen unter anderem von Eisingen, Dietlingen, Elmendingen, Brützingen, also ganz in unserer Nähe hier, aber auch mancher evangelische Pfarrer aus der Umgegend fand sich ein. Für Hennefer war die Heilige Schrift zum kostbaren Schatz geworden, den er auch anderen weitergeben wollte. Ein Beispiel: Ein Wilderer stirbt in Frieden. Manchmal hat Hennefer auch in dem benachbarten Dorf in Neuhausen gepredigt. Dort lebte ein berüchtigter Wilderer, der wegen seiner Frevel schon mehrmals im Zuchthaus gesessen hatte. Er hatte es besonders auf das Wild in den Wäldern des Freiherrn von Gemmingen abgesehen. Nun erkrankte er schwer. Auf seinem Krankenlager wachte sein Gewissen auf. Vorher hatte er sich durch die Predigten des Pfarrers von Mühlhausen nicht zur Umkehr rufen lassen. Jetzt in der Nähe des Todes und der Ewigkeit lag seine Sündenschuld zentnerschwer auf seinem Gewissen. Er ließ deshalb nicht den Pfarrer des Ortes zu sich rufen, sondern Hennefer. Dieser kam und redete so zu seinem Herzen, dass es ganz anders mit ihm wurde. Er seufzte: Ach, wenn doch der Herr von Gemmingen da wäre, dass ich von ihm Verzeihung erlangen könnte. Aber der war gerade beim Landtag in Karlsruhe. Aber die gnädige Frau ist doch zu Hause, sagte er. Ach, ich kann nicht sterben, bis ich von ihr Verzeihung erlange. Die Baronin eilte zum sterbenden Wilderer. Da hätte man sehen sollen, wie der Todkranke unter vielen Tränen um Verzeihung bat, die ihm auch gewährt wurde. Es war eine ergreifende Szene. Er starb bald darauf in Frieden mit Gott als ein begnadigter Sünder. Ausschluss aus der katholischen Kirche. Was ich Ihnen jetzt sage, ist ganz verkürzt. Es steht ausführlicher in den Büchern. Alois Hennefer wurde aufgrund seiner erwecklichen Predigt und aufgrund dessen, dass er die Lehre der katholischen Kirche nicht mehr anerkennen konnte, beim Generalvikariat, dem katholischen, in Bruchsal angeklagt und musste sich dort mehrfach verantworten. Er war auch mehrere Tage dort. Dabei wurde er auch sehr schlecht behandelt. Er lehnte also viele Lehren der katholischen Kirche, wie Heiligenverehrung, das Abendmahlsverständnis und so weiter, ab und wurde nach einem längeren Prozess aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Er war damit ein abgesetzter Pfarrer ohne Amt und Brot. Auf Steinegg hatte er vorerst Zuflucht gefunden. Dort vollendete er auch in einem Gartenhäuschen im September des Jahres 1822 sein christliches Glaubensbekenntnis. In der Vorrede stellt er die Lehre der Schrift der Lehre der katholischen Kirche gegenüber. Am Anfang stehen die drei wichtigsten Punkte, die ich Ihnen jetzt vorlese. In der Schrift steht, dass Christus allein unser Mittler und Fürsprecher bei Gott und der einzige Grund unseres Heils sei. 1. Timotheus 2, Vers 5, 1. Johannes 2, 1, Apostelgeschichte 4, 11 und 12. In der katholischen Kirche will man aber auch die Verdienste und die Fürsprache Mariens und der Heiligen Gottes dazu haben. Christus ist als zorniger Richter hingestellt, Maria hingegen als Vermittlerin an Christi statt. In der Schrift steht, zweiter Punkt, dass Christus mit einem Opfer die Geheiligten vollendet habe und dass er ihn fort, da die Sünden dadurch vergeben sind, keines Opfers mehr bedürfe. Hebräer 10, Vers 14. In katholischer Kirche wird aber Christus täglich in der Messe aufs Neue geopfert. Dritter Punkt, in der Schrift steht, dass der Mensch umsonst aus Gnaden selig werde durch den Glauben ohne alle Werke. Römer 3, 24 bis 26, 4, Vers 5, Epheser 2, 8 bis 10. In katholischer Kirche wird aber die Hoffnung gepflanzt, sowohl auf eigene als auch auf das Verdienst der Heiligen, auf kirchliche Satzungen und Ablässe. Hennefer war aus seiner Kirche, aus der katholischen Kirche, ausgeschlossen. Was sollte aus einer Gemeinde in Mühlhausen werden? Bei vielen entstand auch der Wunsch, aus der katholischen Kirche auszutreten. Hennefer aber hielt sie noch zurück und mahnte die Leute zur Geduld, zum Gebet und zum Glauben und machte ihnen Hoffnung auf bessere Zeiten unter einem vernünftigen Pfarrer. Auf seiner Wartburg, wie er Schloss Steinegg seinen Zufluchtsort nannte, war Hennefer nicht untätig. In der Schlosskapelle, die allerdings sehr klein war, predigte er sonntags und unter der Woche. Der Zudrang war außerordentlich stark. Von allen Seiten strömten die Leute herzu. Übertritt in die evangelische Kirche. Auch hier ganz verkürzt dargestellt. Und es hat nur funktioniert, weil der Julius von Gemmingen dahinter stand. Also die wollten ihn da nicht nehmen. Alois Hennefer wurde am 22. März 1823 unter die evangelischen Pfarrkandidaten aufgenommen. Am 6. April 23, dem Sonntag Quasimodo Genici, fand in der Schlosskapelle Steineck in einem feierlichen Gottesdienst der Übertritt von 44 Familien mit 220 Seelen statt, darunter die Familie des Freiherrn von Gemmingen. Am 18. April 23 wurde Hennefer in Pforzheim als evangelischer Pfarrer ordiniert. Die junge evangelische Gemeinde in Mühlhausen hätte ihn gern als ihren Pfarrer behalten. Doch am 1. Juli 23 wurde er zum Pfarrer in Graben ernannt. Er hat dann am 26. Juli dort das Pfarrhaus bezogen. Am Sonntagmorgen, da trauten die Grabener ihren Augen nicht. Als aus dem Wald und auf den Feldwegen ganze Scharen herbeiströmten und die noch geschlossene Kirche umstanden. Es waren Leute aus Mühlhausen, aus Pforzheim, aus Eisingen und aus dem Württembergischen, sogar aus der Gegend von Stuttgart, die in der Nacht aufgebrochen waren, um Hennefer zu hören. Manche hatten sich unterwegs angeschlossen. Wir hatten eben gedacht, wo viele hingehen, da wollen wir auch mit, weil wir gehört haben, dass in Graben ein arger Pfarrer ist. Der Anfang in Graben fiel Hennefer schwer. Er vermisste die Brüder und Schwestern, die durch ihn in Mühlhausen zum Glauben gekommen waren. Der Zulauf zu seinen Predigten mehrt sich. In einem Bericht des Dekanats Stein vom 23. August 1823 heißt es, in dem Orte Eisingen hat der allgemein aufsehenerregende, früher in Mühlhausen wirkende katholische Pfarrer Hennefer viele Anhänger gefunden, die scharenweise, so wie früher nach Mühlhausen, nun auch nach Graben ihm wallfahrten. Das war gerade 4 Wochen nach Beginn seiner Wirksamkeit. Man wundert sich, wie sich das rumgesprochen haben. Da gab es noch kein Telefon, noch kein Handy, sowieso nicht. Da habe ich mich immer wieder gewundert. Es kommen noch andere Stellen dann. Viele Gottesdienstbesucher wurden erweckt und trugen das neue geistliche Leben in ihre Gemeinden. Dort kamen sie mit anderen suchenden Menschen zusammen, erzählten, was sie gehört hatten und luden sie ein. So entstanden in weitem Umkreis Versammlungen der Erweckten, die der Hunger nach dem Brot des Lebens und ein neu erwachtes Gemeinschaftsbedürfnis zusammenführte. Welch ein kleiner Einschub. Das war damals auch der Aufbruch der Gemeinschaften. Damals, die waren zusammen in den Gemeinschaften und zwar hat der Hennefer selbst keine Stunden gehalten, er hat aber die Stundenleiter geschult. Er hat sie einmal in der Woche zusammengenommen und hat mit ihnen den Text durchgegangen. Das war richtig erweckliche Zeit. Zur ersten Begegnung des Großherzogs Ludwig mit Hennefer kam es am Pfingstmontag 1823. Hennefer, inzwischen unter die evangelischen Pfarrkandidaten aufgenommen, sollte an diesem Tag in Rüppur vor seinen Landesherren in der evangelischen Kirchensektion predigen. Hennefer sprach über den Pfingstmontagssext. Also hat Gott die Welt gelebt. Er hat sehr eindringlich und ernst gesprochen. Und der Großherzog sagte, nun habe ich wieder seit 20 Jahren eine evangelische Predigt gehört. Auch Prälat Johann Peter Hebel schreibt von dieser Predigt, dass ihm Hennefers Vergleich der Liebe Gottes zu den Sündern mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Kinde besonderen Eindruck gemacht habe. Auf diese Predigt hin wurde Hennefer zum 1. Juli 1823 nach Graben berufen. Hennefer hatte also einen guten Ruf beim Großherzog Ludwig und mehrere Begegnungen mit ihm. Julius von Gemmingen, der hatte auch dafür gesorgt, er hatte den Großherzog Ludwig informiert. In tiefer innerer Not. Obwohl der Großherzog den Grabener Pfarrer schützte und die einflussreichen Freunde in Karlsruhe fest zu ihm standen und obwohl seine Kirche Sonntag für Sonntag übervoll war, hatte Hennefer doch in seiner Anfangszeit schwere Kämpfe zu bestehen. Eines Sonntags überfiel ihn große Angst. Er kam nicht zur Kirche. Das Lied war schon zu Ende gesungen. Da fand ihn die Magd in seinem Studierzimmer. Er bat, die Gemeinde möge das Lied wiederholen. Endlich kam er und predigte. In sein Tagebuch schrieb er, vom 14. bis 17. September hatte ich einen schweren Kampf zu bestehen. Endlich Trost aus Psalm 62, 2 und 3. Der Herr bewahre mich vor jeder Sünde, weswegen diese Finsternis über mich kam und beinahe dreiviertel Jahr dauerte. Im Psalm 62 heißt es, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, dass mich kein Fall stürzen wird, wie groß er ist. Emil Fromme, er war übrigens Vikar bei Hennefer, hat sich in die damalige Lage hineinversetzt, wenn er schreibt, man denke sich nur den Mann mit der frischen Wunde im Herzen, ausgeschlossen aus seiner alten Kirche, der katholischen Kirche, weggerissen aus seiner Gemeinde in Mühlhausen, seinen Kindern, die ein Christus durch das Evangelium gezeugt hatte und in der neuen Kirche mit Argwohn und Verfolgung aufgenommen. In der eigenen Gemeinde Widerstand, während sie von auswärts stundenweis kamen. In seiner Nähe kein Freund, noch Rat, noch Beistand, nur Freunde unter den Geistlichen. Es ging mit ihm in die Tiefe und in die Hölle hinunter. Die Zeit der ersten Freudigkeit war vorbei. Die Wirksamkeit in Spöck und Staffert und darüber hinaus. Weil viele Gottesdienstbesucher von Spöck nach Graben kamen, waren manche Grabener besorgt und sagten, die Spöcker, die sollte man gar nicht erst hereinlassen, die stehlen uns sonst noch unseren Pfarrer weg. Und so kam es dann auch. Als im Jahr 1827 die Pfarrstelle in Spöck frei wurde, wandten sich die Spöcker an den Großherzog mit der Bitte, Alois Hennefer sollte ihr Pfarrer werden. Ihre Bitte wurde ihnen gewährt. Hennefer hatte sich die Liebe seiner Gemeindeglieder in Graben erworben. Auch solcher, die sich nicht entschließen konnten, das Wort der Wahrheit anzunehmen. Sein freundliches, wohlwollendes Wesen, sein demütiger und frommer Wandel hatte sie überzeugt, dass er wirklich ein Knecht Gottes sei. In Spöck trat der neue Pfarrer mit großem Eifer, Kraft und Liebe auf. Viele Schläfer wachten auf. Und wenn einer während der Predigt einschlief, konnte Hennefer den Nachbarn von der Kanzel zurufen, weckt mir doch den auf. Und es geschah unweigerlich. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob jemand schläft. Er musste dreimal am Sonntag Gottesdienst halten. Die beiden Kirchen in Spöck und Staffert, also Staffert war das Filial, die Filialgemeinde, waren wie belagert von Einheimischen und Fremden. Alle Räume bis in die Sakristei hinein und oft auch die Kanzeltreppen waren dicht besetzt. Wenn ihr euch das vorstellt, das geht jetzt gar nicht bei Corona sowieso nicht, aber vom Brandschutz, wenn da alles voll wäre, das wäre wunderbar. So dass der Pfarrer kaum auf die Kanzel gelangen konnte. Das war am Morgen und am Nachmittag der Fall. Denn so gewaltig auch seine Predigten waren, so belehrend und eindringlich hielt er seine Kinderlehren ab. Er hat also die Kinderlehren, hat er selber gemacht. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Darin war und blieb er auch Meister. Obwohl er damals in der besten Manneskraft stand, strengte ihn dieser aufreibende Dienst allzu sehr an. Seine Hauptpredigt dauerte, wie lange denkt ihr? Also wenn unsere heute Abend so lang gehen würde, dann wäre es bis um 10:30. Also die dauerte 2 bis 3 Stunden. Also es wird ein bisschen länger gehen, da möchte ich euch um Geduld bitten dann. Aber nicht bis um 9:30 und auch nicht bis um 9:30. Seine Hauptpredigt war also 2 bis 3 Stunden lang. Sie war niemand zu lang. Wenn der Gottesdienst zu Ende war, musste er schweißgebadet nach Hause eilen und sich umkleiden und schnell essen, damit die Kinderlehre zur rechten Zeit beginnen konnte. Deshalb brauchte Henhofer zur Hilfe einen Vikar. Und während seiner Zeit, da hat er 25 Vikare, ich habe fast gesagt verbraucht, aber gebraucht. Und das waren ganz sonderbare Typen zum Teil, aber auch ganz tolle Männer, die später dann Pfarrer wurden und Brüder in seiner Reihe. Die Ehefrau Luise Henhofer. Alois Henhofer reicht bei Großherzog die Bitte um Verehelichung ein. Das muss ich euch vorlesen, aber wenn es jetzt ein bisschen länger geht, dann gesteht mir das zu. Großherzogliches, hochpreisliches Ministerium, da der Ehestand Gottes Ordnung ist und nach Gottes Wort ein Bischof eines Weibes Mann sein soll, so habe ich mich endlich entschlossen, nach mehrjährigem Hin- und Herwanken und Überlegen, auch dieses letzte Urteil früher Jugend und Erziehung zu überwinden und ehelich zu werden. Als Gehilfin für diesen neuen Stand habe ich gewählt Luise Dahler von Durlach, die Tochter des dortigen Bürgers und Ratsverwandten, das war ein Stadtrat, Ludwig Friedrich Dahler, von der ich glaube, dass sie eines Predigers würdig sei. Da aber hierzu die höhere Genehmigung nötig ist, so habe ich in diesen Zeilen darum Gehorsams bitten wollen. Die beiden haben dann im November 1828 in der Kirche in Speck geheiratet. Und dann schreibt Emil Formel, für den 39-Jährigen und seine 28-jährige Frau war der Anfang des gemeinsamen Lebens nicht leicht. Er bekennt, bis wir am Sinne eins waren, gab es für beide manche betrübte Stunde. Der Herr half auch hier, wie schon so oft. Und Formel bemerkt dazu, diese Worte sind kurz und lassen viel Leid und Tränen ahnen. Aber wenn sich an irgendeinem Menschen Gottes Gnade verherrlicht hat, so an ihr. Ich lese den Brief noch vor, den kurzen von seiner Frau. Sie schreibt, mein lieber Mann. Also ich habe ein paar Mal geübt, mein lieber Mann kann man sagen, mein lieber Mann. Er schrieb, mein lieber Mann. Ach, wie ist doch der Herr so freundlich mit uns. Er gibt über Bitten und Verstehen. Wenn ich mich betrachte und dann seine unermessliche Liebe und Treue, die er mir bis jetzt erzeigt hat, so beugt es mich tief in den Staub. Auch ich möchte den lieben Herrn nicht mehr betrüben. Die Stunde gestern Abend, es war wohl eine Gemeinschaftsstunde, war gut besucht. Johann hielt das Schlussgebet mit kindlich einfältigem Geist. Auch er hat er dich so herzlich eingeschlossen. Bei dieser Gelegenheit brachte ich auch deinen Gruß und herzlichen Wunsch. Sie dankten alle freundlich darüber. Siehe, so bringen wir unsere Sonntage dahin. Sind wir nicht schon selige Leute? Haben wir nicht schon einen Vorgeschmack des Himmels? Besonders grüßt dich deine, dich mit Freuden erwartende Luise. Die Luise Henhofer ist am 9. März 1875 nach tiefem, schweren Leiden heimgegangen, also nach dem Alois. Ihr Wunsch war es, es möge an ihrem Grabe vom Blut Jesu gesprochen werden, auf welches sie allein sah. Den beiden waren keine Kinder geschenkt. Alois Henhofer war es, der Speck weit über die Grenzen Badens bekannt gemacht hat. Er wirkte dort in der Gemeinde von 1827 bis 1862 und ist auf dem Friedhof in Speck begraben. Das Grabmal sehen wir nachher, diese Stätte. Markgraf Wilhelm zeichnete ihn so aus. Ein Mann, der aussah wie ein Bauer und redete wie ein Knecht und Prophet Gottes. Eine Frau aus dem Volk sagte, was er im Einzelnen gepredigt hat, weiß ich nicht mehr. Aber eines weiß ich, er hat meinem alten Menschen den Brustkasten eingeschlagen. Ein Schreinergeselle. Als Henhofer anfing zu predigen, da verging mir alles. Er deckte mir mein Herz so auf, dass ich nicht mehr wusste, wohin schauen. Dann predigte er so gewaltig von der Liebe Gottes in Jesus Christus, dass es mir ging wie vielen in jener Zeit. Der Baum fiel auf einen Streich. Drei Gipser, die über Nacht nach Spöck gelaufen waren, um Hennefer predigen zu hören. In Spöck haben wir unsere Sünden gelassen. Und eine Hausgehilfin sagt, ich war damals in Mühlhausen Magd beim Schulmeister. Hennefer ist mein geistlicher Vater, dass ich sagen kann, ehemals war ich nicht Kind Gottes, ehemals war ich nicht in Gnade. Ich war auch, wie viele sind, die sich Zorn aufladen. Aber nun bin ich bekehrt. Gott, das ist mein Danklied. Und ein Lehrer, am Vormittag ging ich nach Mühlhausen, nicht aus Wissbegierde. Allein schon die erste Predigt, die ich hörte, nahm mir mein Vorurteil. Ich fand an diesem Mann keinen gewöhnlichen Handwerksprediger, keinen Schwärmer oder Mystiker, sondern einen wahren Bußprediger, der dem Sinn des Evangeliums gemäß aus voller Überzeugung des Herzens seine Zuhörer zur Änderung ihres Lebens auffordert. Und noch ein Wort eines Durchreisenden, der Ohrenzeuge und einer Predigt Hennefers wurde. Einfach und unmittelbar, praktisch, ohne rhetorischen Schmuck, führte er den Text zu Ende, Wort für Wort erläuternd und reichlich ausschöpfend aus jeder Stelle, jedem Zusammenhang wahre Goldkörner sammeln. Es ward ihm gegeben, Alois Hennefer verstand es, auch die Erweckungsbewegung unter dem Schirm der Kirchenorganisation zu halten. Was hat es bedeutet? Er hat nicht eine neue Kirche gegründet. Mancher, auch in Deutschland, hat eine neue Gemeinde gegründet, was nicht unbedingt gut ausging. Aber in diesem Fall hat es Gott gesegnet, diesen Weg innerhalb der Kirche weiterzugehen. Unter seiner Mitwirkung entstanden mehrere Waisen- und Rettungshäuser, Rettungs- und Diakonissenhäuser in Baden, sowie der Verein für Innere Mission AB, der aus der Erweckungsbewegung herausgewachsen ist. Also der AB-Verein ist daraus hervorgegangen. Bibelheim Bethanien. Er war nicht der Gründer des Bibelheims, aber es war ein Auswuchs. Da muss man die entsprechenden Bücher lesen, Seminardirektor Stern und andere. Da ist es ausführlich erläutert, wie das entstand. Im Jahr 1856 wurde Hennefer von der Universität Heidelberg zum Ehrendoktor ernannt. Grund war seine klare auferweckliche Predigt. Sein Thema war der Heilsweg. Erst selig, dann heilig. Das ist der Heilsweg, hat er gesagt. Erst muss der Mensch selig werden, dann kann er die Früchte des Glaubens bringen. Erst muss der Mensch mit Gott versöhnt sein durch Buße und Glauben an Jesus. Dann kommen die Früchte des Glaubens, denn der Glaube ist ganz selbstverständlich tätig in der Liebe. Die Verkündigung des Heilsweges fordert auch heute unsere Gemeinden heraus. Christsein kann man eben nicht von Generation zu Generation fortschreiben. Christ ist man nicht, das muss man erst werden. Besser gesagt, das darf man werden um Christi willen. Man darf ihm sein Leben anvertrauen. Er überschreibt es buchstäblich mit allem Versagen aller Schuld, aller Sünde auf sich. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer so sich zu Jesus bekehrt, der erfährt die Treue seines Herrn, der sein Leben von Grund auf verändert und erneuert und Frucht schafft, die in Ewigkeit bleibt. Aber ohne diesen Preis gab es nie und gibt es auch heute keinen Durchbruch des Evangeliums. Es gibt kein neues Leben. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht ererben. Aber das war die befreiende Erfahrung Hennefers, dass vom Glauben dann auch die wirkliche Lebenshilfe kommt, wo das Herz des Menschen verändert wird und Friede mit Gott durch den Glauben einkehrt, werden die Verhältnisse auch geändert, versöhnte Leben anders. Auch das hat Hennefer handgreiflich erfahren, dass Not und Kirche mit viel Reden und wenig Handeln, nicht mit negativer Kritik und lautem Klagen behoben wird, sondern die heilende Kraft des Evangeliums sich als lebenserneuernd erweist. Diese geistlichen Erfahrungen, die ja in Gottes Wort vielfach bezeugt sind, sollen für uns wieder erschlossen werden und fruchtbar gemacht werden. Jetzt wollen wir uns noch ganz kurz angucken, wo Hennefer gewirkt hat, bevor wir dann in die Zielgerade kommen. Hier das Elternhaus von Hennefer, das ist in Völkersbach, da waren wir dort, auch mit der Wanderfreizeit im September in der Albtalstraße beim 200. Geburtstag von Alois Hennefer. Hat man diese Gedenktafel angebracht. In diesem Haus wurde Dr. Alois Hennefer, Völkersbachs großer Sohn, geboren. Das Haus ist nicht mehr in der fortlaufenden Familie Hennefer. Da, jetzt nochmal, ich meine, viele kennen sich hier aus in dieser Gegend. Hier haben wir Steinig, Mühlhausen, und hier oben Graben. Graben sind auch etwa 45 Kilometer hier von Langensteinbach, Spöck und Stafford. Also zuerst war er in Graben, dann in Spöck und Stafford. Stafford, die Filialgemeinde hier. Und hier nochmal Völkersbach. Völkersbach von hier 12 Kilometer weg. Wir kommen zur Zielgeraden. Der letzte Kampf und Sieg. Wir stehen am Feierabend, Leuten, für den müden Knecht. Die Engel halten schon die Seile in der Hand, aber es läutet zuerst ihnen wie bei Simeon. Es war Stille geworden in den letzten Jahren, Stille, wie ein Wanderer wird, wenn er klopfenden Herzens dem Ziel nahe kommt. Da und dort kam eine Leibesschwachheit dazu, eine eigentümliche Mahnung an ihn und die Gemeinde erging wenige Tage vor seinem Verscheiden. Es war Sonntag. Hennefer sollte predigen. Das Lied ging zu Ende, aber der Priester erschien nicht. Zwei Kirchenälteste gingen hinein in die Sakristei und fanden ihn kniend und betend an dem hölzernen Tisch. Sie traten zu ihm und bemerkten, dass das Lied zu Ende ginge. Sie sollen es nochmal singen, sagte er. Ich kann nicht predigen. Die Vorsteher baten ihn, er solle doch predigen, der Herr werde helfen. Man sang noch einige Verse und Hennefer ging auf die Kanzel. Aber er predigte nicht. Er sprach ein langes, langes, tiefes Gebet, das über eine halbe Stunde dauerte, woran er seine und der Gemeinde Anliegen dem Herrn dringend vortrug. Seine Art hohenpriesterlichen Gebets für sich und die Seinen. Danach ging er von der Kanzel herab. Er selbst redete oft vom Heimgang. Wie Luther vor dem Krieg sehnte er sich vor dem Ausbruch der letzten großen Feindschaft gegen das Evangelium in Frieden heimkehren zu dürfen. Wie manchmal seufzte er, ach, wenn ich nur stürbe. Ehe die bösen Zeiten hereinbrechen, bin ein alter Mann, habe genug durchgemacht. Das Verlangen der Seele nach der Ruhe des Volkes Gottes machte dann den alten Mann immer sehr weich, sehr herzlich, liebreich und dankbar gegen seinen Herrn. Was ihm einen Blick in die Herrlichkeit des Reiches Gottes und in die Seligkeit der Kinder Gottes verlieh, machte ihm Freude. Jedes Schriftwort, jedes Lied. Ach, was hat mir der Herr in diesem Jahr noch Blicke geschenkt, in den Reichtum und die Tiefen der Schrift. Für dieses herrliche Ziel scheute er sich auch nicht, in seinen letzten Arbeiten vor der Arbeit und vor Mühe und Schweiß. Obwohl es ihm schon vor dem Bußenbettag unwohl war, predigte er an diesem Tag noch so eindringlich über den unfruchtbaren Feigenbaum aus Psalm 42, dass seine Zuhörer die letzte Predigt im Kirchenjahr nicht vergessen werde. Am Donnerstag darauf kam es zu seinem allgemeinen Unwohlsein noch eine Erkältung dazu, welche er sich auf dem Weg nach Stafford zugezogen hatte. Bald von Frostschauern geschüttelt, bald von Fieberhitze brennend, legte er sich nieder. Der herbeigerufene Arzt erklärte die Krankheit für eine nervöse Lungenentzündung und für sehr gefährlich. Die Hausgenossen und Freunde erkannten schon am Sonntag, dass da von menschlicher Kunst wenig Hilfe mehr zu erwarten sei. Viele Herzen und Hände in der Gemeinde und Umgegend hoben sich zum Herrn über Leben und Tod, dass er den teuren Mann womöglich noch länger erhalten wolle. Angesichts des drohenden Todes wurde die Größe seines Verlustes noch mehr gefühlt. Feigenbaum, rief er in abgebrochenen Worten, nur ein unfruchtbarer Feigenbaum. Einmal frug er, hat die Gemeinde die Wahrheit? Ja, war die Antwort. Sie hat sie, es sind lebendige Zeugen davon da. Nur auch bleiben in der Wahrheit und die Wahrheit wählen. Vom Unterricht seiner Konfirmanden redet er öfter. Besonders von dem im Unterricht zuletzt behandelnden Gegenstand. Ach, die liebe Jugend, seufzte er, die Nacht kommt über sie. Glaube, Glaube, sagt er oft. Glaube nicht, Werke, rief er einmal. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Am Freitag, dem großen Leidens- und Todestages seines Heilandes am 5. Dezember, morgens um 5 Uhr, durfte der müde Knecht Gottes zur ewigen Ruhe aller Erlösten eingehen. Er erreichte ein Alter von 73 Jahren, 4 Monaten und 24 Tagen. Wie ein guter Baum auch in seinem Alter noch grünet und blüht, fruchtbar, frisch, bis er sich vollends auf die Erde hinlegt, so unser lieber, unvergesslicher Vater Hennhöfer, noch vor wenigen Tagen grünend, blühend, fruchtbar und frisch unter uns, gebeugt vom Alter, aber doch voll göttlicher Kraft. Jetzt ist er in den oberen Weinberg versetzt, wo er grünt und blüht. Am zweiten Advent wurde er dann bestattet und dann heißt es, große Züge von schwarz gekleideten Männern und Frauen zogen durchs winterliche Feld Genspeck. Ums Pfarrhaus stand eine große Menge Volks. Alle wollten noch einmal das Geliebte anschauen und die Hand küssen, die so viel gesegnet hatte. Da lag im hinteren Stüblein vor der kleinen Altane, auf der er so oft in den Morgenstunden saß, der liebe alte Mann und treue Knecht Gottes. Wie ein Streiter in seiner Rüstung, so lag er in seinem geistlichen Kleid. Das letzte Mal seiner Gemeinde predigend mit geschlossenen Augen und geschlossenen Lippen. Eine ernste, eine überaus köstliche Predigt. Es lag ein Simeonsfriede über den nur wenig durch die schmerzhafte Krankheit entstellten Zügen. Das freundliche Lächeln fehlte nicht, das immer um seinen Mund spielte. Aber über den geschlossenen Augen auf der schönen Stirne lag ein Siegel der Herrlichkeit des Herrn, das ihm aufgeprägt wurde. Der Andrang der Leute war groß und der offene Sarg musste hinausgetragen werden auf den freien Platz vor dem Pfarrhause, wo alle noch einmal im Vorüberziehen sehen konnten. Stadtpfarrer Zimmermann segnete die teure Leiche ein. Der Sängerchor der Gemeinde sang danach und die beiden Bürgermeister und zwei Kirchenälteste hoben den Sarg unter dem Grabgeläute und dem Lied. Christus ist mein Leben. So ging's zur letzten Stätte. Pfarrer Zimmermann dankte im Namen der Gemeinde und der Geistlichen, die bei ihm den Weg zum Leben gefunden hatten. Im Namen der evangelischen Kirche Badens, die in ihm eines seiner besten Glieder verloren hatten. Und schloss mit dem Danke gegen den Herrn, dessen Gnade sich an ihm verherrlicht hatte. Dekan Sachs von Deutsch-Neureuth hielt die Leichenrede mit dem zugrunde gelegten Worten von Daniel 7,14. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Der Diener geht, der Herr bleibt. Er möge bleiben in dieser Gemeinde und ihr einen treuen Hirten nach seinem Herzen geben. Das war Hennefers innerste Triebkraft gewesen. Jesus und sein Kreuz, daran wollen wir uns halten. Die wir uns all hier beisammenfinden, schlagen unsere Hände ein und auf deine Matter zu verbinden, dir aufs Ewige treu zu sein und zum Segen, dass dies Lobgetöne deinem Herzen angenehm und schöne, sage Amen und zugleich Friede, Friede sei mit euch. Das Gebet war gesprochen, der Segen gegeben, es war Stille und Dunkel in der Kirche. Da bat eine Stimme aus der Gemeinde, lasst uns noch jenen Vers singen. Und ohne Orgel, unterbrochen vom Schluchzen und Weinen der Gemeinde, ging der Gesang des oben angeführten Verses durch das Kirchlein. Wir hatten schon aufgehört, da sangen die draußen vor der Kirche wie im Echo, Friede, Friede sei mit euch. Es war Nacht geworden und die Lichter im Dorfe wurden angezündet. Wir fuhren noch einmal vorbei an Hennefers Grab. Einzelne Sterne und der Mond aus den zerrissenen Wolken schauten herunter auf den still gewordenen Kirchhof und das aufgeworfene Grab. Uns aber war es, als wollten die Sterne in mildem Glanze da oben sagen, die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz und so viele zur Gerechtigkeit geführt wie die Sterne immer und ewiglich. Amen.
Wir beten. Ja, Jesus, wir möchten dir ganz herzlich Dank jetzt auch für diesen Abend, für unsere Gemeinschaft und für ja auch diesen beeindruckenden Lebensweg, diese Geschichte, die wir heute hören durften, die du mit deinem Geschöpf, mit deinem geliebten Alois Hennhöfer ja geschrieben hast, wie du ihn geführt hast, dass du ihn gebraucht hast als Werkzeug und wie wir es heute Abend hören durften, dass es nicht darum ging, Menschen zu ihm zu bringen, sondern dass er wirklich sich in den Dienst gestellt hat, für den du ihn berufen hast, mit dem du ihn beauftragt hast, für den du ihn auch mit allem, was er dafür gebraucht hat, ausgestattet hast. Dass es immer darum geht, Herr Jesus, dass Menschen zu dir gebracht werden, zu deiner Verherrlichung. Aber wir dürfen an seinem Lebensweg sehen, wie du ihn auch in aller Liebe und Sanftmut auch durchgetragen hast, auch durch die Tiefen, die es auch immer wieder gibt, auch bei den Herausgerufenen. Aber dass wir auch an seinem Beispiel sehen dürfen, wie du durchträgst, dass auch ihn letzten Endes nie der Mut verlassen hat, sondern immer der Blick auf dich und die Hoffnung und das volle Vertrauen. Und das darf uns ein Beispiel sein, auch in unserem Alltag, auch in unserem Leben als Glieder an deinem Leib, dass wir da, wo du uns haben möchtest, auch bereitwillig gehen und wirklich Knechte sind, die dir und deiner Auferbauung dienen dürfen. Hab du Dank für diesen schönen Abriss über das Leben von Alois Hennhöfer, dass wir das wirklich auch mitnehmen dürfen und dass es uns auch ein Vorbild sein darf. Aber dass wir wissen dürfen, dass du die Mitte bist, dass es um dich geht, Herr Jesus. Hab du Dank dafür. Amen.